Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich muss mich dann manchmal ein bisschen so umdrehen, damit ich alle so ein bisschen sehen kann. So, ich habe euch heute wieder jemanden mitgebracht. Mal gucken, ob ihr rausfindet, wer es ist. Denn der Typ baut ein Haus. Der Kerl ist ein frommer Mann. Er ist verlobt, stammt aus einem später mal berühmten Dorf. Er hat alles gegeben für seine Familie. Es ist wenig über ihn bekannt. Nicht mal ein Zitat von ihm ist überliefert. Nun gut, diese Beschreibung würde wohl auf viele junge Männer passen. Aber sonderlich spannend klingt das jetzt wohl nicht. Wozu also weiter mit dieser Person beschäftigen? Ach so, ich vergaß. Diese Person ist Vater, wird Vater. Doch bevor er Vater wird, ist er bereits Adoptivvater. Ja, Vater sein ist eine wichtige Funktion. Vater sein, nicht nur Erzeuger. Darüber sollten sich Väter bewusst sein. Was aber, wenn man eben nicht der Erzeuger ist und wenn man zu diesem Kind verdonnert wurde? Und zwar von ganz oben. Und was ist, wenn die Story dazu mehr als nur komisch scheint? Sagt die Verlobte wirklich die Wahrheit? Ist hier Untreue im Spiel? Wieso jetzt schon Vater werden? Das war doch alles anders geplant. Das Haus ist noch nicht fertig. Doch will man überhaupt mit einer Frau in einem Haus zusammenwohnen, die womöglich fremdgegangen ist? Und mit einem Kind, das von irgend so einem Chauvian? Nein, das ist zu viel. Streng genommen wäre ja eine Steinigung legitim, ja sogar geboten. Stopp. Vielleicht tue ich ihr ja Unrecht, denkt er sich. Immerhin habe ich sie nicht direkt beim Ehebruch ertappt, aber sie ist offensichtlich schwanger. Und das wird sich rumsprechen. Nazareth ist nicht so groß. Was ist, wenn die Dorfältesten mich dazu bringen wollen, sie zu steinigen? Vielleicht sagt sie ja doch die Wahrheit. Dann wäre Steinigung ein viel größeres Unrecht. Vielleicht sollte ich sie heimlich verlassen, dann werde ich keine Schande über sie bringen. Vielleicht hat ihr ja jemand Gewalt angetan und sie traut sich nicht, mir es zu sagen. Aber zumindest wäre dann für sie die Möglichkeit eines Neuanfangs, ohne Bloßstellung. Ihr könnt euch bestimmt denken, von wem hier die Rede ist. Josef von Nazareth. Und ich denke, wir können uns kaum vorstellen, was für einen inneren Kampf er durchgemacht hat. Als damals Maria möglicherweise von einem Besuch bei Elisabeth, ihrer Tante, zurückkam und die beiden waren verlobt und auf einmal hat sie dann Bauch dran. Das gehört, sarkastisch gesagt, vielleicht heute in der Gesellschaft zum guten Ton, aber damals im Volk Israel und im Volk Gottes ging das gar nicht. Und er dachte sich, Mensch, Maria, so eine fromme, sittenreine junge Dame, das kann doch gar nicht sein. Er will sie aber auch nicht anklagen, weder im Herzen noch öffentlich, denn er wird im Evangelium als gerecht beschrieben. Vielleicht können wir hier mal einen Text einblenden. Als Josef, ihr Mann, der gerecht war, sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte er, sie heimlich zu verlassen oder zu entlassen. Will nicht anklagen auf der einen Seite und will auch dem Gesetz treu bleiben, bestmöglichst das befolgen. Und da war mal von Steinigung die Rede, total hardcore, wenn man das sich so heute überlegt, sag mal, okay, aus welchem Mittelalter seid ihr denn? Und auf der anderen Seite zeigt es uns, wie heilig Gott ist und wie weit wir uns in unseren gesellschaftlichen Normen von ihm entfernt haben. Wir gucken mal nach, und zwar in 5. Mose, Kapitel 22, die Verse 23 bis 26. Wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt und schläft bei ihr, so sollt ihr sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sollt sie beide steinigen. Dass sie sterben, die Jungfrau, weil sie nicht geschrien hat, obwohl sie doch in der Stadt war, und den Mann, weil er seines nächsten Braut geschändet hat. So sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun. Wenn aber jemand ein verlobtes Mädchen auf freiem Feld trifft und ergreift sie und schläft... Gesundheit. Ergreift sie und schläft bei ihr, so soll der Mann allein sterben, der bei ihr geschlafen hat. Aber dem Mädchen sollst du nichts tun, denn sie hat keine Sünde getan, die des Todes wert ist. Sondern dies ist so, wenn jemand sich gegen seinen Nächsten erhebt und ihn totschlagen würde. Tja, also das wird dem Josef möglicherweise durch den Kopf gegangen sein, wo er sagt, okay, wenn zwei da übereinkommen, da so außerehelich etwas zu machen, obwohl sie ja schon bewusst auch versprochen war in eine Ehe, und ich sag mal, der Status des Verlobtseins war damals noch krasser als heute. Also Verlobtsein galt wie verheiratet sein. Dass man auch im Grunde schon zusammenzog, aber man hat noch nicht das Bett miteinander geteilt. Aber möglicherweise war sie ja vergewaltigt worden, und dann, ja, das hofft jetzt Josef einfach, und dann will er ihr nichts antun. Und vor diesem Hintergrund dieses Gesetzes, was so krass klingt und gleichzeitig auch seiner barmherzigen Seele, Mensch, ich hab sie doch lieb und ich will ihr nichts antun und das kann doch gar nicht sein, was geht denn hier ab und ist mein Denken nicht böse? Und ist das nicht vielleicht böse, was da passiert ist? Er gedachte, Maria heimlich zu entlassen. Das ist hier übrigens nicht so zu verstehen, als wolle Josef sich verdrücken. Es ging um eine stille Übereinkunft der Scheidung. Er würde ihr also einen Scheidebrief aushändigen, und dann könnte er als Unschuldiger, der darin gar nicht dran beteiligt war, nochmal heiraten. Und auch Maria ebenso sollte sie an der Schwangerschaft tatsächlich unschuldig sein. So war sein Denke dahinter. Dieses der öffentlichen Schande preisgeben. Was ist damit gemeint? Das würde eine Bestrafung nach sich ziehen, die unter der Herrschaft der Römer nicht zimperlich ausfallen würde. Ja, Israel war besetzt und die Römer waren die, die das Sagen hatten. Und das wäre nicht angenehm gewesen. Und sie wäre auch vor der ganzen Stadt in Verruf gekommen. Und Josef wollte das nicht. Er wollte sie dann heimlich entlassen oder verlassen, weil das ihm das geringste Übel schien. Vers 20. Danke. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel. Erstmal soweit. Engel. Engel haben das Leben Jesu umrahmt. Vor und nach seiner Geburt treten sie auf. Zum Beispiel, als der Engel ihm eben hier erscheint, als sie schwanger ist, dann später nochmal, wir kommen da nochmal drauf zu sprechen, dann bei seiner Versuchung in der Wüste, Dann in Gethsemane kommt jeweils ein Engel, der ihn stärkt. Und dann auch im leeren Grab und bei der Auferstehung, wo dann die Jünger und die Frauen zum Grab kommen und dann kommen da die weißen Engel und sagen, der ist nicht hier, der ist auferstanden. Jesu Leben wurde von Engeln umrahmt. Diese himmlischen Boten Gottes, sie bringen Licht ins Dunkel. Und die junge, unerfahrene Beziehung von Maria und Josef wird auf die Probe gestellt. Beide wissen nicht weiter. Maria ist bereits vom Engel instruiert, doch Josef nicht. Möglicherweise hatten sie keine Gelegenheit, darüber zu reden, oder Maria wusste einfach nicht, wie sie es ihm sagen soll. Josef war ja schon ein bisschen älter, so vielleicht um die 30, und Maria im Teenageralter. Das war normal damals. Und ich glaube, in manchen Gegenden im Orient ist das heute noch normal. Aber sie hat eine Vertraute, mit der kann sie reden, ihre Tante Elisabeth. Die ist nämlich auch schwanger und die ist sehr alt. Das ist ungewöhnlich. Im hohen Alter kriegt man in der Regel kein Kind mehr. Und das verbindet. Sie ist schwanger und weiß nicht woher und Elisa ist schwanger und das geht eigentlich biologisch nicht mehr. Doch als sie von ihrem Besuch bei Elisabeth zurückkommt, merkt eben Josef, sie ist schwanger und ja, wie geht das? Er braucht Klarheit. Zu uns. Wo brauchen wir gerade Klarheit in unserem Leben und wissen nicht, wie es weitergeht, wissen nicht, was richtig und was falsch ist? Passiert gerade in deinem Leben was, was du nicht verstehst? Passiert vielleicht auch gerade etwas nicht, was du denkst, was mal sein müsste? Bitte Gott, dass er dir Klarheit gibt, dass er dir seine Klarheit schenkt, dass er dir zeigt, was dran ist und was er mit dir vorhat. Vielleicht tut er das, indem er dir einen Menschen vorbeischickt, der in dein Leben spricht und deine Situation irgendwie was Hilfreiches ins Leben spricht, obwohl die Person ja, das vielleicht gar nicht so im Detail wissen kann, wie es dir geht. Vielleicht sprechen jüngere Ereignisse in deinem Leben eine deutliche Sprache. Und in jedem Fall darfst du Gott sprechen, dass er dir in seiner Klarheit begegnet. Und hier begegnet dem Josef ein Engel im Traum. Das klingt aber auch irgendwie seltsam, was der dann so von sich gibt. Wir lesen hier dann weiter, Josefs Sohn Davids, scheu dich nicht, ja, Zeile 3, scheu dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Josef, hab keine Angst, heirate Maria, deine Frau, alles in Ordnung. Sie ist zwar schwanger, aber vom Heiligen Geist. Ja, also der Josef wird sich vielleicht erst gedacht haben, bitte, wie verrückt ist das denn? Vom Heiligen Geist schwanger, also von Gott? Ich meine, Gott zu verstehen, irgendwie das Gesetz zu verstehen, ist schon schwierig, da im Alten Testament. Aber, dass der ein Kind in den Bauch meiner Verlobten bringt, wie geht das so ganz ohne Biologie? Das hat auch schon manche Theologen zu dem Schluss gebracht, nur das stimmt halt nicht. Kann ich rationell nicht nachvollziehen, stimmt nicht. Ja, können wir alles rationell nachvollziehen, was in dieser Welt passiert? Dein Erlebens- und Wahrnehmungshorizont wird erst weiter und realistischer, wenn du die Rechnung mit Gott machst und einfach eingestehst, Gott kann. Gott kann. Ihm ist nichts unmöglich. Und für den Engel ist das logischerweise selbstverständlich. Der erklärt auch nicht weiter, der redet einfach weiter und sagt, Jo, Josef, und das passiert und so ist es passiert und das wird ein Junge. Ach, übrigens, du sollst ihn Jesus nennen. Aha, würden wir vielleicht denken. Jetzt wird auch noch der Name vorgegeben. Ich bin auf einmal nichts über nichts ahnend Papa, mich fragt keiner, ich kann mich auch nicht entsinnen. Und jetzt wird der Name auch noch vorgegeben. Jesus wäre jetzt nicht der Erste, der so heißt. Doch der Engel redet noch weiter. Verse, genau, 22, 23. Dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt Gott mit uns. Und er ist der Retter. Das mit dem Namen Jesus, mein lieber Josef, so sagt der Engel, hat einen besonderen Sinn. Jesus heißt Retter von Jeschua. Dein Sohn wird sein Volk retten von seinen Sünden. Boah, das ist krass. Selbsternannte Retter gab es viele damals im ersten Jahrhundert und kurz davor. Den großen Römerkiller markieren, bei dem die Menschen Hoffnungen schüren und dann mit einer Niederlage das Volk in die nächste Verzweiflung stürzen. Denn die Juden warteten darauf, dass endlich jemand kommt, der sie von den Römern befreit. Und es gab mehrere, die sich als Messias inszeniert haben. Später der letzte große war Simon Bar Kochba, 132 nach Christus, von dem sich dann die Juden nicht mehr wiederholt haben, zerschlagen wurden bis, wir wissen es alle, 1948. Als der Staat Israel wieder gegründet wurde. Und jetzt sagt der Engel, es kommt ein Retter von dir, Josef. Der wird sein Volk retten, allerdings von seinen Sünden. Hier ist von Rettung aus Sünden, nicht von Befreiung von den Römern die Rede. Der Engel spricht von Rettung von Sünden. Und das klingt komisch und doch auch irgendwie spannend. Und der Engel legt noch eine Schippe obendrauf. Dies ist geschehen, damit die Schrift erfüllt wird, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben, Gott mit uns. Josef, in deinem Sohn Jesus wird Gott mit uns sein. Also der Evangelist Matthäus, der diesen Text, den ich hier euch anwerfe, aufgeschrieben hat, der zitiert Jesaja, der 700 Jahre früher gelebt hat und das schon angekündigt hat. Ja, was ist jetzt damit gemeint, hier mit der Jungfrau, die schwanger wird? Zu Jesajas Zeiten sollte dieser Immanuel den Unglauben von König Ahas bloßstellen. Der war damals Regierender. Und unter höchster Kriegsgefahr sagt Gott plötzlich, ich helfe euch. Ich schicke euch einen Helfer, einen Immanuel. Und durch diese Person ist Gott bei euch und hilft euch im Kampf gegen die Feinde. Und wahrscheinlich verbirgt sich in dieser Prophetie ein doppelter Immanuel. Quasi ein Text, doppelte Aussage. Es ist ein Hinweis wahrscheinlich auf den Sohn von Jesaja, der damals irgendwie dem Volk helfen sollte, 700 Jahre vor Christus. Und genauso ist es ein Hinweis auf die Geburt Jesu ca. 700 Jahre später. Matthäus will deutlich machen, für alle, die sich heute fragen, wer mit Immanuel gemeint ist, ihr könnt es in meinem Bericht nachlesen. Dieser Jesus, der Sohn Gottes und irdische Adoptivsohn von Josef. Dieser Jesus, von dem auch mehrere Historiker geschrieben haben. Sei es ein Josephus und manche andere. Gott ist über der Zeit und deshalb geht das. Und wir fragen uns, was können wir von Josef nun lernen? Vers 24 und 25. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Ja, er kannte sie nicht. Euphemistische Umschreibung für von wegen, er schlief nicht mit ihr. Bis dato. Das klingt irgendwie ziemlich platt. Wir sollen tun, was Gott sagt. Das können wir von Josef lernen. Wir sollen tun, was Gott sagt. Erstens, auch wenn es komisch klingt. Tun, was Gott sagt, auch wenn es komisch klingt. Ja? Josef steht hier in guter Tradition, zum Beispiel mit Abraham, Mose, Noah und Gideon. Gideon sollte ein Vlies auslegen und sagte, Gott, das ist komisch. Kannst du bitte mir mal helfen? Und wenn das nun wirklich so du der Gott bist, der jetzt durch mich hier die feindlichen Götzen kaputt machen will, dann gib doch, dass ja, morgen drumherum alles nass ist und das Vlies ist trocken. Und ja, letztlich war das dann so und er hat im Glauben Dinge getan, die eigentlich total schwierig bis unmöglich schienen. Abraham auch, ich denke nur an die Opferung Isaaks, die dann doch keine war. Und Josef war ein gewöhnlicher Zimmermann. Ganz gewöhnlich. Er wollte einfach ein normales, rechtschaffenes Leben führen, zur Ehre Gottes. Und auf einmal, ja, auf einmal ist Advent. Ankunft. Auf einmal ist da ein Baby im Bauch seiner Verlobten. Das gehört da doch gar nicht hin. Das bringt alles durcheinander. Familienplanung, Hausplanung, das ganze Leben, ja vielleicht sogar den eigenen Glauben. Was nun? Krankschreiben wegen psychischer Probleme? Ja, das war damals keine Option. Sollte er das Hineinreden Gottes in sein Leben anzweifeln? Vielleicht hatte er sich das ja alles nur eingebildet. Auch das war für ihn keine Option. Nein, durch den Traum wusste Josef ganz genau, was dran ist. Auch wenn seine Gefühls- und Gedankenwelt noch irgendwie, ja, irgendwie durcheinander war, er wusste trotzdem, was dran ist. Schade, dass das ja, im Bibeltext nicht weiter thematisiert wird. Es war herausfordernd für Josef und trotzdem bekam er Frieden, Gottes Frieden, der höher ist als alle Vernunft, weil er Gott gehorchte. Wie sieht sein Gehorsam aus? Er nahm seine Frau zu sich und erkannte sie nicht, bis er ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und gab ihm den Namen Jesus. Also, er tut, was Gott sagt, auch wenn es komisch klingt. Zweitens, er tut, was Gott sagt, auch wenn dadurch nicht alles besser wird. Dadurch sind auch wir aufgefordert. Josef musste nach Bethlehem reisen. Mit schwangerer Frau. Das war damals gefährlich. Ein bequem VW-Bus gab es nicht. Josef musste Gott weiter vertrauen. Auch, dass er nicht überfallen wurde unterwegs. So auf der Reise von Nazareth nach Bethlehem. Und dann waren sie endlich da und er musste kurz vor knapp noch eine Unterkunft organisieren. Mehr schlecht als recht. Dann musste er wahrscheinlich noch notdürftige Geburtshilfe leisten, unter absolut ungeeigneten Bedingungen. Okay, dann kommen anschließend noch die Weisen vorbei und die Hirten, wahrscheinlich in kleinem Abstand. Also erst die Hirten, dann etwas später die Weisen. Und statten einen erbaulichen Besuch ab. Aber nicht lange danach geht's wieder weiter nach Ägypten. Der Engel erscheint schon wieder, zum zweiten Mal, die Geburt Jesu von einem Engel begleitet. Und der Engel schickt Josef nach Ägypten, sag, nimm hier Frau und Kind. Josef muss wieder machen, weil Herodes böse Dinge tut. Ja, was soll man bitte schön mit einem kleinen Säugling und einer geschwächten Frau im Feindesland? Kind ist endlich da, man hat sich irgendwie mit der Situation zurechtgefunden, man ist froh, dass das Kind gesund ist und jetzt soll man kurze Zeit später wieder nach Ägypten. Was soll denn das jetzt? Der Engel hat es gesagt, Josef kommt es komisch vor und trotzdem sagt er, ich mach's. Keiner fragt, wie das gehen soll, es muss einfach. Wahrscheinlich sind dann Maria, Josef und Jesus einige Wochen in Ägypten, bis der Herodes tot ist, um dann wieder zurück nach Israel zu reisen und mit Jesus im Tempel vorstellig zu werden, weil das Kind ja beschnitten werden sollte. Die Reihenfolge der Reiseziele ist heute schwer zu rekonstruieren. Doch in jedem Fall ist dieses Reiseprogramm ein schwerer Start für die drei. Ja, tu, was Gott sagt, auch wenn nicht alles leichter wird. Für den Josef wurde nicht alles leichter. Und doch wusste er, Gott ist mit mir, Gott ist mit uns und er wird uns helfen und ich tue das Richtige. Er hat uns bis hier getragen, er wird es weiter tun. Josef, der hat dann später noch eine ziemlich krasse Geschichte, auf die ich noch kurz erwähnen möchte, als er als Vater mit seinem Teenager-Knaben im Tempel ist. Jesus, 12 Jahre, Passafest, die gehen wieder zurück mit den Leuten und Maria und Josef fällt plötzlich auf, wo ist denn unser Junge? Ich dachte, der ist da mit ein paar anderen Leuten im Zug mitgelaufen, also im Menschenzug. Und dann suchen sie ihn. Laufen nach ungefähr 3 Tagen, sind sie dann wieder im Tempel und finden ihn, wie er darum diskutiert, mit den geistlichen Führern von damals. Und dann stellen sie ihm die Frage, sag mal, Kind, warum tust du uns das an? Hättest doch mal bei uns bleiben können, jetzt diskutierst du darum. Wie antwortet Jesus? Wieso habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein soll, was meines Vaters ist? Dass ich im Haus meines Vaters mich aufhalten muss? Als Sohn Gottes? Ja, toll. Ich weiß ja nicht, wie der Josef sich als irdischer Vater gefühlt haben muss. Da bist du schon der Adoptivvater, nimmst das hin, versuchst bestmöglichst die Rolle des Papas einzunehmen und dann klatscht dir dein Teenager ran. Ja, ich muss jetzt sein, wo mein richtiger Vater ist, ne? Ja, Josef wird überglücklich gewesen sein, und beschämt, dass er der Adoptivvater sein darf von Gottes Sohn. Und gleichzeitig werden ihm Momente wie diese nicht leicht gefallen sein. Ja, tu, was Gott sagt, wenn es komisch klingt und auch, wenn es nicht unbedingt leichter wird. Und wir dürfen uns mitnehmen als Ermutigung, Josef lässt sich gebrauchen. Obwohl er nur eine Nebenrolle spielt. Ich weiß ja nicht, ob du dich eher so in einer Nebenrolle fühlst, die im Hintergrund so manches macht. Josef lässt sich gebrauchen. Er ist ein großes Vorbild. Ein großes Vorbild in Sachen Glaubensgehorsam. Er muss viel zurücktreten, muss manches einstecken. Vielleicht musst du auch manches einstecken. Und weißt doch, dass es Gottes Platz ist bei dem, was du tust. Josef muss viel zurücktreten, ohne ihn läuft es nicht, doch um ihn geht es nicht. Gott gebraucht Josef, um Jesus vor Herodes zu retten. Bevor dann Sohn Gottes später ja, die Errettung von jeglicher Schuld ermöglicht. Josef muss erst Jesus retten, bevor Jesus dann die Errettung von der Schuld für die ganze Welt möglich macht. Josef darf dem Menschen Jesus helfen, in die Welt zu kommen, bevor der Sohn Gottes Menschen hilft, bei Gott anzukommen. An Weihnachten und insbesondere auch durch Tod und Auferstehung später.
Bist du schon bei Gott angekommen? Und sind wir bereit, Gott zu gehorchen, auch wenn die Aufgabe komisch klingt oder schwer oder auch irgendwie doof? Jesus selbst ist dein Lohn. Und nicht erst im Himmel, sondern auch hier auf Erden, ja, heute am zweiten Advent in Görlitz. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du zu uns gekommen bist, damit wir zu Gott kommen dürfen. Danke, dass der Josef so demütig war, dass er den Job als Adoptivvater gemacht hat. Lass uns auch die Demut aufbringen, das zu tun, was du von uns willst, auch wenn wir das vielleicht doof finden. Und lass uns deine Güte erleben und sie auch heute sehen.